Liebe EG-Familie, so habe ich das gelesen in der Ankündigung dieses Tages. Das Thema heute besteht aus zwei Teilen. Beides hat mit Inspiration zu tun und heute Vormittag geht es um den Kerntext zum Thema im Neuen Testament, 2. Timotheus 3. Und ich habe das so verstanden im Kontakt mit dem Vorbereitungsteam, es soll nicht zu technisch sein, es soll praktisch sein. Und ich habe mir überlegt, wie machen wir das, und ich habe das zweigeteilt. Wer das ganz Technische wissen will, der sei auf dieses Buch verwiesen. Es heißt Glaubwürdig aus guten Gründen, ist vor kurzem erschienen und hat mehrere Kapitel von verschiedenen Autoren. Eines ist von mir über die Inspiration der Bibel und wie man sie begründet, wenn man es einmal von Null an anfängt und dann mit allen Argumenten hin und her durchziehen will. Der sei an dieses Buch verwiesen. Das, was wir heute Morgen machen, ist eine Beschäftigung mit 2. Timotheus 3, wo es mehr um die Frage geht, wenn dieses inspirierte Buch jetzt in unseren Händen ist, was macht es eigentlich mit unserem Leben als einzelner Christ und als Gemeinde? Und heute Nachmittag möchte ich das an einem bestimmten Thema vertiefen, das mich vor einiger Zeit beschäftigt hat, weil ich zu unseren Studenten in Gießen an der Hochschule sprechen musste. Es ist der schöne Satz, der aus diesem inspirierten Buch kommt: Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter in allen Dingen. Es stehen schon schräge Sachen in der Bibel. Und was sagen wir Frommen eigentlich, wenn einer kommt und sagt, hör mal zu, du bist doch Christ, du bist auch noch ein evangelikaler, konservativer Christ. Da steht jetzt das in der Bibel, was machst du eigentlich damit? Und wie sieht es denn bei euch so aus, wenn die Frauen sich in allen Dingen immer unterordnen? Das kommt heute Nachmittag, heute Morgen kommt die Vorbereitung und ich lese uns den Text. Paulus schreibt im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Abvers 13, an seinen Mitarbeiter Timotheus. Böse Menschen aber und Betrüger werden zu schlimmerem fortschreiten, indem sie andere betrügen und selbst betrogen werden. Du aber, lieber Timotheus, bleibe bei dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt worden bist, da du ja weißt, von wem du es gelernt hast, weil du seit deiner Kindheit die Heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben an Christus Jesus. Denn jede von Gott inspirierte Schrift ist nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit jeder Mensch Gottes richtig sei oder reif sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Ich beginne mal mit einer Frage. Sind wir als evangelische Gesellschaft für Deutschland mit unserem Bibelverständnis, das seit 170 Jahren unverändert ist und noch viele Jahre und Jahrzehnte so bleiben soll, sind wir eigentlich konservativ oder sind wir progressiv? Sind wir eigentlich die Konservativen oder sind wir die Progressiven? Unter den Christen und allgemein unter den Menschen insgesamt, die in Deutschland oder weltweit leben. Sind wir die Innovativen, die Avantgarde, die immer Schritte nach vorne geht? Oder sind wir die ewig Rückwärtsgewandten, die tief in der Vergangenheit verhaftet sind und deren Leben auch zu 99% mit dem zu tun hat, was aus der Vergangenheit kommt? Der bedeutende deutsche Philosoph Thomas Gottschalk hat dem Spiegel vor einiger Zeit ein Interview gegeben und Folgendes gesagt: Ich war mein Leben lang immer schon auf der Seite der Progressiven. Für mich ist das Wort konservativ schon fast eine Beleidigung. Ich wollte immer vorne sein. Ich wollte es immer anders machen als die Alten. Eine verbreitete Meinung. Wer heute konservativ sein will, der ist immer von Anfang an in der Defensive, manchmal sogar auf dem Rückzug. Wer konservativ ist, der gilt ganz schnell als Fortschrittsgegner. Der will die alten Machtverhältnisse zementieren. Der will die alte Ungerechtigkeit nicht loslassen. Und er ist nicht bereit, den Weg in eine helle Zukunft mitzugehen. Und dann gibt es die Verteidiger des Konservativen. Die sagen, die Welt ist schon problematisch genug. Bleibt mir weg mit den Experimenten. Wir sind dagegen, dass das wertvolle Alte, dass die Traditionen ständig abserviert werden. Und bevor wir auch nur einen Millimeter in eine neue Richtung gehen, muss uns erstmal hundertprozentig bewiesen worden sein, dass das auch gut so ist. Veränderungen haben sich zu rechtfertigen. Wir halten das Bewährte fest, solange sich nicht etwas wirklich als eindeutig besser erweist. Es geht mir bei diesem Thema progressiv-konservativ jetzt nicht um politische Richtungen oder um die Frage, welche Volkspartei man richtig finden soll, sondern es geht um etwas viel Grundsätzlicheres, das Paulus in diesem Text über die Heilige Schrift behandelt. Macht der Glaube an die Inspiration der Bibel uns konservativ oder macht er uns progressiv? Die Jüngeren unter uns kennen vielleicht die Internetplattform Worthaus. Es gibt dort einen wichtigen Redner, Siegfried Zimmer, der in einem Vortrag Folgendes gesagt hat. Jesus war nicht konservativ. Und konservative Christen, das sind diejenigen, die haben kein Interesse an Wissen und Information. Und konservative Christen, das sind diejenigen, die merken nicht, dass sich die Gesellschaft weiterentwickelt. Die nehmen das nicht ernst. Und das mündet dann bei Worthaus in dem Spitzensatz: Konservative sind Ballaballa. Und ich fürchte, das sind wir, oder? Der Text, den ich eben gelesen habe, führt uns in eine bestimmte Richtung und diese Richtung ist nicht so ganz eindeutig. Und als Überschrift für meine Predigt heute Vormittag habe ich einmal folgende Wortkombination gewählt. Ich glaube, es geht in 2. Timotheus 3 um konservative Fortschrittlichkeit. Beides. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir das immer gut nach außen transportieren, dass wir als Christen, die in der Bibel verwurzelt sind, für beides stehen, weil das inspirierte Wort Gottes uns zu beidem herausfordert. Wir sollen sehr konservativ sein, aber wenn wir wirklich konservativ sind, sind wir die progressivsten Menschen, die man sich vorstellen kann. Erster Vers, 13. Eine Warnung vor falscher Fortschrittlichkeit. Damit beginnt Paulus für seinen Mitarbeiter Timotheus und sagt: Timotheus, hör gut zu, es gibt böse Menschen und Betrüger, die werden zu Schlimmerem fortschreiten. Die machen schon Fortschritte, die sind sehr progressiv, aber der Fortschritt geht in eine falsche Richtung. Fortschritt an sich ist noch kein Wert, es kommt immer auf die Richtung an. Es kommt immer auf das Ziel an, das ich eigentlich verfolge. Es gibt eine Art von Fortschrittlichkeit, die ist gekoppelt mit einer Form von Orientierungslosigkeit, die dazu führt, dass das Ganze, so formuliert der Apostel Paulus es, im Selbstbetrug endet. Sie betrügen und sie werden betrogen und sie wissen selber am Ende gar nicht mehr, wo sie eigentlich gelandet sind. Mark Twain hat es einmal folgendermaßen auf den Punkt gebracht. Nachdem wir das Ziel endgültig aus den Augen verloren hatten, verdoppelten wir unsere Anstrengungen. Wir stellen uns ein Ruderboot vor und man weiß nicht mehr, wohin es geht, aber man setzt sich voll ein. Das ist das Einzige, was zählt. Dann macht man schon Fortschritte. Man weiß nur nicht, wohin. Ich glaube, dass es in unserer Zeit wie in allen Zeiten so etwas wie theologische oder geistliche Schildbürgerstreiche geben kann. Ich habe als Kind gerne diese Geschichten von den Schildbürgern gelesen und eine Geschichte handelt von der versunkenen Glocke. Es ist also Krieg und die Schildbürger wollen die Rathausglocke in Sicherheit bringen. Sie fahren auf den kleinen See des Dorfes hinaus und versenken sie im See. Und um die Stelle zu markieren, an der sie die Glocke wiederfinden wollen, machen sie eine Kerbe im Bootsrand. Die Schildbürger in der Begegnung mit der Postmoderne. Und als sie die Glocke nicht wiederfinden, aus lauter Wut, wollen sie dann die Kerbe aus dem Boot herausschneiden und man weiß, wie die Geschichte geendet hat. Also wir als Christen, die auf der Basis des Wortes Gottes stehen, wir tun das nicht aus irgendwelchen Gründen, weil uns das so überliefert worden ist oder weil die EG das mal vor 170 Jahren so entschieden hat, sondern wir tun es deswegen, weil wir eine Orientierung brauchen. Und weil sonst alle Anstrengung vergeblich sein könnte. Und weil wir keine theologischen und geistlichen Schildbürger sein wollen, die am Ende gar nicht mehr wissen, wo eigentlich die wertvollen Dinge sind, um die es ihnen geht. Und deswegen ist Paulus also zunächst einmal in unserem Text ganz auf der Seite der Konservativen. Und ich fürchte, dass sich jetzt mindestens 95% von uns ganz doll freuen. Und wir werden sehen in der zweiten Hälfte, ob sich dann noch alle mitfreuen, wenn es dann noch auf die andere Seite geht. Paulus schreibt also seinem Timotheus, ja, was schreibt er ihm eigentlich? Er schreibt ihm nicht, lieber Timotheus, sei jetzt mal ordentlich konservativ. Denn das Wort konservativ kommt in der Bibel gar nicht vor. Nicht im Alten und nicht im Neuen Testament. Aber der zweite Gedanke, den Paulus hier dem Timotheus mitteilt, handelt trotzdem vom Konservativsein und das Wort, das er verwendet, heißt bleiben. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast. Das ist das Urbekenntnis des Konservativen. Wir bleiben bei dem, was wir haben und wir bewahren es. Und es durchzieht das ganze Neue Testament, egal wo man schaut. Halte fest das Vorbild der gesunden Worte. Ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst. Der Aufseher muss jemand sein, der das zuverlässige Wort Gottes festhält und nicht loslässt. Darum, meine lieben Brüder, steht fest und unerschütterlich. Und man könnte endlos fortfahren mit solchen Zitaten aus dem Neuen Testament. Und immer, wenn schräge neue Entwicklungen eintreten in einer Kirche oder einer Gemeinde, dann muss man sich daran erinnern. Wir wollen nicht aufgeben, was Gott uns anvertraut hat. Könnte man sich fragen, ja, aber lieber Apostel Paulus, warum soll das so wichtig sein? Das haben wir seit 170 Jahren eingeübt. Das wissen wir inzwischen, können wir nicht mal über was anderes sprechen. Warum das wichtig ist, kann man sich gut klar machen, wenn man sich einen kurzen Moment darüber orientiert, wie wir als Menschen so gestrickt sind. Mir ist das klar geworden, als ich das sogenannte Konformitätsexperiment von Salomon Ash kennengelernt habe. Ein amerikanischer Fachmann, der einmal mit College-Studenten folgendes Experiment durchgeführt hat. Er sammelt also 7 Studenten in einer Gruppe, dann bringt er sie in einen Raum und dann hält er ihnen 2 verschiedene Karten vor. Auf der einen Karte sind 3 unterschiedlich lange schwarze Linien. Auf der zweiten Karte ist eine schwarze Linie, die in der Länge mit einer der 3 Linien übereinstimmt. Und die ganz einfache Aufgabe lautet, sagt mir bitte, mit welcher dieser 3 Linien die eine Linie übereinstimmt. Was einer in der Gruppe nicht weiß, ist, dass die 6 anderen vorher informiert worden sind, an bestimmten Stellen alle falsch abzustimmen. Es gibt nur eine Versuchsperson und das ist Nummer 7. Und das Ergebnis hat gezeigt, wenn 6 Leute sagen, die kurze Linie ist eigentlich lang, dann sagt in 1/3 aller Fälle Nummer 7 auch, so ist es. Und wenn man Nummer 7 nachher fragt, und das hat Salomon Ash gemacht, warum hast du eigentlich falsch abgestimmt? Dann wurde häufig etwas gesagt wie, ich wollte nicht anders sein als die anderen und ich wollte nicht minderwertig erscheinen. Ich muss ehrlich zugestehen, dass es in meinem Leben auch so Situationen gibt, wo ich mich sehr stark an meiner Umwelt orientiere. Bei uns in Hochelheim ist es so, dass man in regelmäßigen Abständen verschiedenfarbige Mülltonnen an die Straße stellen muss. Und mir geht es regelmäßig so, dass ich morgens aus dem Haus gehe und denke, oh, die Nachbarn haben ausnahmslos alle dran gedacht, nur ich nicht. Ich gucke gar nicht auf den Plan. Ich gehe dahin, ich hole die blaue Tonne, ich stelle die dahin. Abends, wenn ich wiederkomme, ist sie leer, alles ist in Ordnung. Ich glaube nicht, dass es eine große Sünde ist. Es gibt aber Lebensbereiche, in denen es ist nicht günstig, vor allem nicht, wenn wir als Christen uns einfach nach dem richten, was andere rundherum machen, sondern an den Stellen müssen wir manchmal eine Wahrheit festhalten, auch wenn 6 von 7 ihr widersprechen. Etwa bei der Frage, was ist eigentlich eine Ehe? Da ist die öffentliche Meinung inzwischen sehr eindeutig in Deutschland. Man könnte fast meinen, wir haben die Diskussion verloren. Das kann ja sein. Aber wir werden unsere Überzeugungen doch nicht loslassen, wenn sie aus dem inspirierten Wort Gottes kommen. Es gibt manche andere Fragen. Wie denken wir eigentlich über Abtreibung? Bis in kirchliche Kreise hinein wandeln sich die Meinungen. Aber wenn wir an das heilige Wort Gottes glauben, die inspirierte Schrift, dann werden wir uns nicht danach richten, was die Mehrheit sagt, sondern dann werden wir sagen, das ist Teil christlicher Reife, dass wir eine stabile Position bewahren können, auch wenn so viele Leute das ganz anders sehen. Also bleibe bei dem, was du gelernt hast. Sei so richtig erzkonservativ. Liebe Egela, am besten ihr seid so richtig reaktionär, dann läuft alles genau richtig. Aber da erhebt sich ja doch eine ganz kleine Frage. Was habe ich nicht in meinem Leben alles schon gelernt? Und je älter man ist, auf desto mehr Gelerntes bringt man zurück. Und soll ich jetzt alles, was ich je in meinem Leben gelernt habe, festhalten? So klingt das ja hier. Bleib mal bei dem, was du gelernt hast. Das kann ja wohl nicht sein. Meine Frau hat von ihrer Kinderfrau vor vielen Jahren gelernt, dass man keine Lippenstifte haben darf und dass man die ausstechen muss, weil das für kleine Mädchen nicht gut ist, wenn die kleinen Mädchen Christen sein wollen. Soll man sowas festhalten? Natürlich nicht. Ich erinnere mich, in meinem Theologiestudium habe ich gelernt und habe erst mal gedacht, das ist ja interessant, die wunderhaften Geistesgaben, die gibt es nicht mehr. Das hat mit dem ersten Jahrhundert aufgehört. Und ich habe gedacht, das ist ja interessant, vielleicht ist es so. Ich habe das so gelernt. Später habe ich gemerkt, das kann nicht sein, das stimmt irgendwas nicht und bin zu einer anderen Überzeugung gekommen. Und es gibt so viele Dinge, die wir im Laufe unseres Lebens auch als Christen lernen und wo wir irgendwann sagen, da haben wir aber was Falsches gelernt. Und das müssen wir mal gründlich abgewöhnen, denn an dieser Stelle, da ist in unserer Biografie etwas nicht optimal gelaufen. Es stellt sich dann natürlich die Frage nach dem Maßstab. Und das ist der Grund, warum dieser Text so wichtig ist für das Thema Inspiration. 3. Punkt. Der Maßstab des Konservativen. Das ist Vers 15. Und Paulus schreibt weiter an den Timotheus: Sei konservativ, weil du seit deiner Kindheit die heiligen Schriften kennst. Und die haben die Kraft, dich weise und klug und vernünftig und unterscheidungsfähig zu machen. Der konservative Christ hält ja nicht einfach alles fest, weil das in der Vergangenheit so gewesen ist, sondern er geht immer wieder zu dem alten inspirierten Buch und überprüft, ob das denn auch so seine Richtigkeit hat, was er irgendwie so kennengelernt hat und was er seit langer Zeit so tut. Es sind also zwei Dinge, an die der Timotheus hier erinnert wird. Zum einen, was du seit deiner Kindheit kennengelernt hast. Man könnte das etwas anders sagen. Lieber Timotheus, du sollst bitte deinen Kinderglauben festhalten. Das erinnert mich an eine interessante Erfahrung, die eines unserer Kinder mir einmal erzählte, aus der Universität Marburg, wo in den ersten Semestern dann irgendwann das Fach Systematische Theologie kam. Der Professor kam herein und in der ersten Vorlesungsstunde sagte er, das Wichtigste, was ich von Ihnen erwarte, ist, dass Sie hier an der Hochschule Ihren Kinderglauben ablegen. Das können Sie nicht mehr gebrauchen und schon gar nicht in der Theologie. Da meldete sich dann ein Kommilitone und sagte, Herr Professor so und so, das, was Sie sagen, das ist verletzend. Da sagte der Professor, hören Sie mal zu, so und so, wenn Sie hier nicht anständig mitmachen, können Sie gleich ins Dekanat gehen und sich abmelden, denn so läuft das hier nicht. Ich habe dann unseren Sohn gefragt, und was hast du dann gesagt? Und er hat dann mal lieber gar nichts gesagt, was ich sehr gut verstehen kann. Ich fand es beeindruckend, als ich einige Zeit später ein Interview las zum Thema Kinderglaube, das einer der klügsten Menschen gegeben hat, die es in Deutschland gibt. Es ist der katholische Philosoph Robert Spähmann. Der wurde von einem Journalisten gefragt, Herr Spähmann, Sie glauben daran, dass Jesus von einer Jungfrau geboren worden ist und Wunder getan hat, dass er nach seinem Tod auferstanden ist und dass Sie ihm mit ihm in Ewigkeit leben werden. Kurz gesagt, Herr Professor, Sie haben einen Kinderglauben. Und da antwortet dieser hochgebildete, hochintelligente Robert Spähmann, die meisten Menschen, die das glauben, sind Erwachsene. Es gibt eben Dinge, die sind für Erwachsene genauso wahr wie für Kinder. Habe ich einen Kinderglauben? Wenn Sie so wollen, gewiss. Ich glaube ungefähr dasselbe, was ich als Kind geglaubt habe. Nur, dass ich inzwischen noch mehr darüber nachgedacht habe. Und das Nachdenken hat mich am Ende in meinem Glauben immer bestärkt. Und das ist die Herausforderung, vor der wir Konservativen stehen. Kinderglauben festhalten und darüber nachdenken und ihn besser verstehen und ihn erweitern. Und die jungen Leute, die in Scharen auch aus unseren Gemeinden an die Hochschulen und Universitäten gehen, nicht mit ihren Themen und Fragen alleine lassen, indem wir immer auf der Ebene eines Kinderglaubens reden in unseren Gemeinden, sondern indem wir die Fragen aufgreifen, die für sie wichtig sind, damit sie auch am Wort Gottes festhalten können und nicht irgendwann in alle Richtungen getrieben werden. Also der Kinderglaube, der ist nicht aufzugeben, der ist weiterzuentwickeln. Und das zweite Kriterium, was Paulus hier noch nennt, weil du seit deiner Kindheit die Heiligen Schriften kennst. Die Heiligen Schriften des Alten Bundes, die der Timotheus schon von seiner Mutter und von seiner Großmutter her kennengelernt hat. Die Heiligen Schriften, das ist das Fundament, das soll der nie loslassen. Um mit einem ganz kleinen Schlaglicht zu zeigen, wie weit das entfernt ist von dem, was wir heute in der Theologie antreffen, möchte ich Ihnen ein kurzes Zitat bringen von dem Kirchenvater des 19. Jahrhunderts, Friedrich Schleiermacher. Sie müssen den Namen nicht kennen, Sie müssen nur verstehen, wie tief bestimmte Gedanken unsere eigene Welt prägen bis heute. Friedrich Schleiermacher hat 1799 sein Erstlingswerk verfasst über die Religion. Und hören Sie genau zu. Nicht der hat Religion, der an eine heilige Schrift glaubt, sondern welcher keiner bedarf und wohl selber eine machen könnte. Nicht der ist ein religiöser, frommer, christlicher Mensch, der sich an dieses alte Buch hält, sondern der sagt, ich kann selber heilige Schriften produzieren aus den guten geistlichen tiefen Erfahrungen, die mir durch meinen Kopf und in meinem Glauben wichtig sind. Wenn das prägt, dann prägt nicht mehr das alte Buch, sondern dann prägt im Grunde das, was uns gerade so sehr wichtig erscheint. Und ich halte es für einen theologischen Schildbürgerstreich. Am Ende weiß man nicht mehr, wohin die Reise geht. Sie geht dahin, wohin mein eigenes Denken und Wünschen und Fühlen mich gerade im Moment treibt. Also sagt der Timotheus, lieber Paulus, ich finde das super. Ich kann doch also so richtig konservativ sein und es dabei belassen. Und da sagt der Paulus, das habe ich gewusst. Das ist die große Gefahr jedes Konservativen, dass er nur konservativ sein und damit Ende. Und deswegen kommt jetzt noch die Ergänzung, die darüber hinausführt. Denn jedes Konservativsein hat einen Zweck. Man ist das ja nicht nur so, weil das an sich so schön ist, sondern man ist es, weil es zu einem bestimmten Ziel führen soll. Und ich nenne das einmal im vierten Punkt, der fortschrittliche Zweck des Konservativseins. Und bei Paulus klingt es so, und wir sind immer noch beim Thema Inspiration. Jede von Gott inspirierte Schrift ist nützlich zur Lehre, also um die Wahrheit zu lehren, zu überführen, also um Sünden aufzudecken, zur Zurechtweisung, um unsere Fehler zu korrigieren und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, uns zu einem gerechten und guten und immer besseren Leben anzuleiten. Uns persönlich, in unseren Gemeinden, in unserer Gesellschaft. Was Paulus hier nicht tut. Er erklärt nicht so genau, was ist eigentlich die Inspirationslehre. Das könnte man hier nachlesen. Er setzt sie einfach voraus. Was ihm viel wichtiger ist und was wir heute Morgen hören sollen, ist, wenn wir an ein inspiriertes Wort Gottes glauben, dann ist es dazu gedacht, dass es uns immer wieder in Bewegung setzt und verändert. Das ist der Sinn der Sache. Das steht da in vierfacher Ausfertigung direkt hinten dran. Es soll unser Denken erneuern. Es soll unsere Schuld aufdecken. Es soll unsere falschen Verhaltensweisen, unsere falschen Strategien, unsere verqueren Dinge korrigieren und uns zeigen, wie man ein gerechtes und gutes Leben führt. Uns ist es an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen auch immer wieder eine Herausforderung, uns das zu überlegen, was bedeutet es eigentlich für uns, als konservative Hochschule progressiv zu sein? Es ist ja leicht, zurückzublicken und zu sagen, ja, die Abschaffung der Sklaverei, das war einmal etwas ganz Progressives und das ist aus den Wurzeln des Evangeliums herausgewachsen. Oder die Abschaffung der Apartheid in Südafrika. Das war etwas ganz Fortschrittliches. Und letztlich kam das auch aus dem christlichen Glauben und aus der Überzeugung, dass jeder Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen ist. Aber was ist heute unsere Herausforderung? Ich nenne zwei Dinge zum Schluss, die uns bewegt haben. Das eine ist das Thema neue Gemeinden gründen. Beschäftigt uns seit einigen Jahren und Jahrzehnten in Großstädten neue Gemeinden gründen. Und es gibt viele, die das nicht machen, aber wir sind der festen Überzeugung, das müssen wir auch machen, wenn wir unsere Zeit und unser Land erreichen wollen. Und das Thema, was uns seit letztem Jahr intensiv beschäftigt, ist das Thema Christenverfolgung. Wir müssen die Avantgarde sein, wir müssen die Progressiven sein, die da ganz vorne dran sind, um das zu verstehen, um zu helfen um es zu thematisieren, um in die Politik hineinzuwirken. Und wir haben erkannt, was wir brauchen, ist eine Professur zur Erforschung der Christenverfolgung und der Religionsfreiheit. Gibt es jetzt erst seit knapp einem Jahr. Das erste Mal in Deutschland. Wir hoffen, dass das viele nachmachen. Wenn man sagt, wir wollen aber konservativ sein, dann machen wir sowas nicht. Ich habe heute Morgen hier schon manche guten Dinge gehört, wo ich gemerkt habe, die EG ist offensichtlich auch sehr progressiv. Ich sage es jetzt ganz ehrlich, bin viel unterwegs zum Predigen in allen möglichen Gemeinden, EG und Nicht-EG. Und manchmal denke ich, im Progressivsein könnten wir noch etwas stärker werden. Konservativ sind wir schon von selbst. Oder? Erkennt ihr euch wieder? Das ist die Herausforderung aus diesem Text, die uns heute entgegenkommt. Das sollen wir nie aufgeben. Was wollen wir unbedingt festhalten? Was werden wir niemals loslassen? Das inspirierte Wort Gottes. Das steht außer Frage. Aber dann gibt es eine nächste Frage. Was wollen wir lassen? Wovon wollen wir uns trennen, weil es nicht aus dem Wort Gottes kommt, sondern aus irgendeiner alten Tradition? Und dann wird es schon gefährlicher. Und was wollen wir machen als EG im Verband und bei uns vor Ort, um uns an die Spitze einer Entwicklung zu setzen und sagen, weil wir daran glauben, dass wir hier die Wahrheit haben, die Gott uns offenbart hat. Deswegen machen wir bestimmte Schritte, die andere noch überhaupt nicht sehen. Und fühlen uns von Gott herausgefordert, uns an bestimmten Stellen ganz fortschrittlich zu verhalten. Das ist die Herausforderung, die sich aus 2. Timotheus 3 ergibt. Es wäre nie richtig zu sagen, als Christ bin ich einfach nur konservativ oder ich bin einfach nur progressiv. Sondern die Botschaft, die uns aus dem Wort Gottes entgegenkommt, lautet, als Christ bist du immer ein konservativer Fortschrittlicher oder ein fortschrittlicher Konservativer. Ich ende mit Fragezeichen. Amen. Jetzt dürfte für die, die zustimmen, ein kräftiges Amen folgen. Amen. Das war schon mal 50%. Das ist ein super Erfolg. Vielen Dank.